Ich habe die Rollschuhe schon an für so eine, oder? Das ist doch so 70er-Jahre Rollschuh-Disco, habe ich hier voll im Gefühl gerade.
Rollschuh-Disco, ich war mal in England in der 8. Klasse im Schüleraustausch und da sind wir tatsächlich dann in so eine Rollschuh-Disco gegangen.
Alter, das muss doch der Horror sein. In der 8. Klasse.
Ich kann ja gar keinen Rollschuh fahren. Ja, und dann eben. Haben die solche Spiele. Oh, krass, und dann haben die solche Spiele gemacht, so von einer Seite zur anderen und dann waren da so Fänger, ne? Und dann sind die da, haben die sich da gegenseitig gejagt und so weiter. Und die richtigen Jungs, die da so fangen, die haben auch so richtig so breite Rollerskates gehabt, so richtige Rollschuhe noch so, aber so mit breiten Achsen. Und die sind dann so richtig wie so gesprintet durch diese Halle und haben die Leute gejagt. Und da habe ich mich mal schön zur Seite gestellt.
Also könnte so ein richtiger Außenseiterfilm auch anfangen. Also weil ich dachte sofort, ey, ich kann ja auch überhaupt nicht Rollschuh fahren. Und dann in der 8. Klasse, wo du ja den Mädels gefallen willst und so, ne?
Ja,
und dann sind da die Coolen, die so toll Rollschuh fahren. Und dann hier so richtig vorgestellt, jetzt gerade, wo du das so erzählt hast, so eine Filmszene, wie so ein Außenseiterfilm so anfängt und man wird dann gemobbt von diesen coolen Kids und aus der Rollschuh-Disco rausgejagt und mit Schlamm beworfen und dann, keine Ahnung, wird man von der Spinne gebissen und wird Spider-Man oder so.
Ja. Oder so Stranger Things könnte das, ne? Ist auch.
Genau, ja, stimmt. Ist ja,
das, aber da fehlt noch so ein bisschen dieser Future-Sound. Aber ganz witzig ist, das hieß irgendwie, die Stilistik habe ich nämlich gesehen bei Suno, Futuristic Jack Swing oder irgendwie sowas, New Jack Swing. Und das, naja, okay. Also ich hatte jetzt keine Vorstellung, was Futuristic New Jack Swing genau ist, aber das ist es glaube ich nicht.
Wahrscheinlich sind die Genres genauso generativ wie die Songs auch. Die Genres sind auch einfach frei erfunden von der KI.
Aber echt, also das, also ja.
Also ich musste dann erst dann so funky Disco-Stuff aus 70er, 80er Jahre irgendwie denken. Ne?
Ja. Also so Rollschuh-Disco, der sitzt ja 80er, würde ich mal sagen. Ne? So 80er, das trifft schon sehr gut. Aber dafür, ja, bisschen funky. Mhm. Spannende Folge heute.
Ja, spannende Folge. Wir haben einiges vor. Und zwar wollen wir die Königsfrage auch klären heute. Ich bin sehr gespannt. Und zwar, wie man sich ja überhaupt selbstständig macht. Weil es ist irgendwie, finde ich, das krass, ne? Es gibt ja so viel Wissen da draußen und gefühlt weiß unser Zeitalter alles und alles lässt sich irgendwie ergoogeln. Aber so dieser Mythos Selbstständigkeit, das bleibt einfach bestehen. Das ist einfach irgendwie so, die wenigsten können sich vorstellen, was man da eigentlich genau machen muss und wie man eigentlich selbstständig wird. Ne? Berufseinstieg wissen alle, Arbeitsvertrag unterzeichnen, Bewerbungsgespräche und so weiter, das kennen alle. Aber was sind eigentlich die Schritte, die man geht, wenn man in die Selbstständigkeit geht? Und da habe ich zum Ende auf jeden Fall 5 mitgebracht. Aber ich würde sagen, wir gehen davor erstmal ein bisschen Gründerroulette machen, oder?
Gründerroulette. Ich habe ein Thema mitgebracht, was immer wieder in den Coachings aufkommt und was ich selber auch kenne. Und das ist so ein Thema, was mir so am Herzen liegt, darüber mal mit dir zu sprechen. Wie wichtig ist eigentlich so ein Logo, so als Gründer? Wie wichtig ist denn so ein Logo? Wie war das bei dir noch? Kannst du dich erinnern? So, man macht sich selbstständig, Logo. Das ist doch so die pure Identifikation ja auch als Gründer, ne? So Logo, CI, ne? Also so Corporate Identity, so Webseite, Farben. Und das Logo ist doch extrem wichtig. Und ich erlebe halt auch immer, dass unsere Coaches, unsere Kunden, Kundinnen da sehr viel Wert auch drauf legen und teilweise auch sehr viel Zeit mit verbringen. Und dann komme ich da manchmal so rein mit meiner Meinung und mit meinem Senf. Und aber bevor wir vielleicht das nochmal genau, kriegt ihr jetzt schon eine Ahnung vielleicht, in welche Richtung so meine Einstellung dazu geht. Aber vielleicht erstmal so die Frage, kannst du dich noch daran erinnern, als du dich damals selbstständig gemacht hast, so Logo, wie hat dich das beschäftigt?
Ich bin halt wirklich auch das absolute Paradebeispiel für jemanden, dem das halt völlig scheißegal war.
Ja,
also
krass.
Ich hatte ewig lang...
Echt, war dir scheißegal?
Es war mir komplett egal. Ich hatte ein Logo in den ersten Monaten meiner Gründungsphase und ich kann dir sagen, wo dieses Logo überall drauf war. Auf dem Coaching-Vertrag. Punkt. Also ich hatte einfach nur, weil ich dachte, ich habe diesen Coaching-Vertrag gemacht und dachte irgendwie, das sieht irgendwie unprofessionell aus. Einfach so ein Word-Dokument oder so ein PDF und da ist irgendwie gar nichts drauf, was irgendeine Marke oder irgendwas symbolisiert. Und dann
steht ja manchmal drauf, ne? Bei so Verträgen oder so, auch wenn man so als Unternehmen mit irgendwem was abschließt, steht da immer so schön unten drauf, so Unterschrift und Firmenstempel.
Ja,
das finde ich auch immer genau. Super, so Firmenstempel.
Ja, und ich weiß noch, dieses Logo war einfach Murphy, damals hieß ich noch Lange, Murphy Lange, und dann war da so eine pinke Spielzeuggitarre drunter.
Super.
Was halt total Panne ist, wenn du ein Heavy-Metal-Coaching anbietest. Also, ne, du kannst ja echt eine Wissenschaft draus machen. Wenn du ein Logo machst, eigentlich soll das ja die Zielgruppensprache sprechen, es soll die Zielgruppenfarben beinhalten, es muss gut lesbar sein, es soll deine Identität irgendwie, deine Werte widerspiegeln und so weiter, wie du gesagt hast. Das ist eine Riesenwissenschaft. Du kannst ja wirklich dich auch als Designer spezialisieren nur auf Logo und CI und dann machst du nur das und das ist die Wissenschaft, das ist dein Hauptincome. Mhm. Und ich würde nie so weit gehen und sagen, das ist völlig scheißegal, aber es ist völlig scheißegal, wenn man anfängt, würde ich sagen. Es ist irgendwann richtig spannend, wenn du so in diesem Bereich Brandbuilding bist und du willst wirklich, dass Leute dich auf der Straße wiedererkennen, ne? Deine Marke einfach nur bestimmte Farben oder deine CI wahrnehmen und unterbewusst das mit deiner Marke verbinden können. Aber das ist ein Schritt, der kommt irgendwann. Also jetzt zum Beispiel spannend ist ja, dass dieses, wir hatten in den letzten Folgen schon über Snox gesprochen, ne? Zumindest über den Gründer von Snox, diese Socken-Unterwäsche-E-Commerce-Plattform. Und die sind jetzt gerade erst auf dem Weg, so brandtechnisch da sich was aufzubauen. Und das ist ja schon ein Multimillionen-Unternehmen, ne? Und die machen jetzt einen Sneaker und machen dieses Snox-Ding präsenter. Und das ist jetzt gerade so deren Ding, eine Marke zu etablieren. Und dann, wenn du diesen Schritt gehen willst, wirklich auch national, global eine Marke zu etablieren und so. Ich glaube, dann spielt ein Logo noch eine richtig besondere Rolle und dann benötigt es besonders viel Hürdenschmalz und die besten Designer und so weiter. Aber ich bin auch der Meinung, dass es für den Anfang, und das ist jetzt auch meine persönliche Erfahrung einfach, es hat für mich überhaupt keine Rolle gespielt, was ich für ein Logo hatte. Irgendwann hatte ich dann eins, ne, so nach so 6-7 Monaten hatte ich dann ein Logo, aber ich würde auch sagen, Props gehen raus an den Designer, der es gemacht hat. Das ist total Metal, sah total cool aus, aber ich glaube, unter den Aspekten, was ich heute über Logos weiß, war dann die Schrift zu klein und Lesbarkeit war schlecht und alles. Ne? Es war jetzt kein Logo, das irgendwelchen super Logo-Standards Genüge tun würde, hat mich aber überhaupt nicht negativ beeinflusst in dem Sinne. Ich hatte einfach irgendwas, das hat zu mir gepasst und mit dem habe ich gearbeitet und meinen Umsatz habe ich mit anderen Dingen gemacht. Nämlich mit Akquise und mit Marketing. Das waren die viel entscheidenderen Hebel, um Umsatz zu machen und die ersten Kunden zu gewinnen in meiner Selbstständigkeit.
Ja, da hast du schon einiges vorweggenommen. Also, natürlich ist es so, dass das Spaß macht, an so einem Logo zu arbeiten. Ja? Also natürlich ist es, wie gesagt, das ist die eigene Identifikation. Am Logo sieht man ja so auch so, jetzt mache ich mich selbstständig und das ist die Verkörperung meines Unternehmens. Und natürlich will ich da keinem absprechen, dass das was Schönes ist. Aber es ist auch gleichzeitig so viel verschwendete Zeit in der Anfang und auch vertane Zeit. Wir haben ja schon mal dieses Thema angesprochen, ne? Umsatzrelevante Themen sind so wichtig, die auch so zu filtern, was ist umsatzrelevant. Und es ist leider so, das Logo ist nicht umsatzrelevant. Es ist nice to have, es ist schön, was Schönes zu haben. Ich kann das immer verstehen, ich habe das selbst so an mir auch erlebt, man will das haben. Obwohl ich in der Anfangszeit ja erstmal die Musikschule in einem Franchise-System gegründet hatte und somit war das vorgegeben, deswegen brauchte ich mich da gar nicht am Anfang mit beschäftigen, aber später, ne, wo dann die eigenen Unternehmen dann dazu kamen, kann ich das völlig verstehen und ich verstehe die Euphorie darum. Aber, und man muss auch sagen, heutzutage ist es halt auch nochmal ein Unterschied zu früher. Vor 10, 15 Jahren, als ich angefangen habe, war halt sowas wie Canva oder so halt noch überhaupt nicht etabliert. Ja, das heißt, da war halt noch Photoshop oder hier, wie heißt das, dieses kostenlose Ding, Gimpfi?
Ach, stimmt, nee, ja.
Keine Ahnung, wie das Ding hieß. Und
Gimp.
Also,
Gimp,
ja, genau, ja. Gimp. Und also wenn du nicht gelernt hast, Photoshop oder irgendwie solche Programme, da hast du ja da, mit diesen ganzen Ebenen und alles und Zeichnen, da hast du ja immer einen abgebrochen, da bin ich immer wild geworden. Da musst du erstmal einen Lehrgang machen, bevor du diese Programme halt beherrschst, vor allem auch Herr Photoshop und so weiter. Also da konnte man nicht einfach mal so sowas erstellen. Aber der Standard heute durch KI-Logo-Generatoren, durch sowas wie Canva. Ich hatte jetzt gestern wieder jemanden im Coaching, die hat einfach halt in Canva sich was Nettes rausgesucht. Dann hat die dann halt ihren Namen da dran, also draufgeschrieben, also ne, in diese Schriftart und dieses Logo-Design, hat noch ein bisschen die Farbe geändert, ihren Namen drunter gesetzt, so als Subtitle. Und das sieht super aus. Und dann haben wir kurz darüber gesprochen. Fertig. Der Standard ist schon so hoch. Eine Canva-Vorlage zu benutzen, Logo, was einem gefällt. Irgendwie ein Namenslogo, Schriftlogo, reicht am Anfang völlig aus. Der Standard ist so hoch, dass man da überhaupt keinen Schiss haben muss, dass das irgendwas ist, was falsch ist oder so, ne? Da muss der Name passen. Ein bisschen so die Farbgebung kann man sich mit ein bisschen beschäftigen. Und dann ist gut. Aber das ist genau das Ding. Viele verschwenden da viel zu viel Zeit. Es ist nicht umsatzrelevant. Der Standard ist kostenfrei, zumindest schnell zugänglich wie Canva-Vorlagen, so einfach zugänglich, ohne Photoshop, ohne irgendwelche Kenntnisse. Und das kann ich jedem dringlich empfehlen, das zu tun, sich damit erstmal abzufinden. Und dann, wenn dann so, wie du auch schon meintest, wenn man dann so ein paar Schritte weiter ist, und das Ganze schon so ein bisschen etablierter ist, dann kann man sich damit beschäftigen. Eine zweite Sache kommt nämlich auch noch hinzu. Ich habe selbst an mir schon erlebt und ich sehe es halt vielfach, dass vor allen Dingen bestimmte Unternehmensnamen entwickelt werden. Aber das Unternehmen, die Positionierung, manchmal ändert sich halt noch. Und schon ist so ein Name und eine Domain plötzlich wieder auch dahin. Ja, also wenn man, kommt ein bisschen auf den Bereich an, aber ich sage jetzt mal, wenn du so Beratung, Coach, Therapeut, ey, dann nimm deinen Namen als auch als Domain, ja, also frankprobst-irgendwie.de oder so, wenn es noch frei ist. Und dann machst du ein nettes Namensschriftlogo mit Frank Probst, ne, kennen wir, haust das da auf die Webseite oben links drauf und dann ist gut. Und dann kann ich auch mit der Positionierung noch ein bisschen spielen, ja, je nachdem, was sich da noch so in der Anfangszeit im ersten Jahr so ein bisschen herauskristallisiert. Und dann bin ich da auch nicht so festgefahren, ja. Und ich würde sagen, das ist eine clevere Herangehensweise, gar nicht so viel Zeit damit zu verschwenden, Vorlage nutzen und ab dafür. Aber ich erlebe es halt immer wieder, auch in den Coachings, dass da sehr viel Wert drauf gelegt wird, dass es ein cooles Logo ist, ob das auch richtig ist. Und dann wird da sehr viel Zeit was heißt vertan. Wie gesagt, ich kann es absolut nachvollziehen. Und es macht auch Spaß, aber ich kann nur jedem raten, das nicht so in den Fokus zu stellen, weil, wie heißt es so schön, ein Logo verkauft nicht. Es verkauft kein verdammtes Logo irgendwas auf dieser Welt.
Ja. Vielleicht muss man noch kurz erklären, was Canva ist, oder? Also für die von euch, die Canva nicht kennen, ist es inzwischen eine der, also wenn nicht die größte, das größte Design-Tool, was es auf dem Markt gibt. Gibt es auch in einer kostenfreien Version und du kannst halt sauniedrigschwellig, ohne viel von Grafikdesign zu verstehen, schon super schicke Designsachen zaubern, weil es halt Vorlagen gibt, weil alles automatisch in die richtige, zum Beispiel in die Mitte ploppt, wenn du es hinziehst, ne? Und die Größen sich automatisch anpassen und es super viel einfache Vorlagen gibt, mit denen du eben arbeiten kannst, sodass man auch als ja jemand, der sich gar nicht mit Design auskennt, da annehmbare Sachen mit hinbekommt mit Canva. Und ja, genau, ich habe vielleicht einen Ausnahmefall, wenn das Logo wirklich so schlecht ist, dass es den Trust, also das Vertrauen zu dir als Person zerstört. Weil die Fälle sehe ich dann, es gibt so Ausnahmefälle, da sehe ich das manchmal, jemand macht sich frisch selbstständig und hat eigentlich ein cooles Angebot und hat dann aber irgendwie ein Comic Sans verpixeltes Logo in knallrot und der Rest der Homepage ist irgendwie beige und so und das sieht dann komplett wie Kraut und Rüben aus. Also Ich finde es ganz wichtig, wenn man sich einfach so einen Mindeststandard, und da sollte man sich einfach vergleichen mit dem, was so am Markt ist, und sich fragen, sieht meins ungefähr genauso gut aus? Und dann kann man damit erstmal starten. Und alles, was in die Details geht, da kann man sich dann Gedanken drüber machen, wenn man schon ordentlich gut Umsatz macht, finde ich.
Genau. Und dann kann man vielleicht sogar einen Designer beauftragen und dann das Ganze auch wirklich dann auf die Personal Brand oder auf die Marke dann wirklich individuell erstellen lassen, und dann hat man da wirklich was Feines. Hast natürlich recht, ne? Also das, was ich meinte mit Standard, ne? Also wenn du einen KI-Generator für Logos verwendest oder halt auch Canva-Vorlagen, dann meine ich damit, dass dieser Standard eigentlich ausreichen müsste. Wenn man natürlich jetzt selber anfängt, ne, mit GIMP oder halt irgendwas hinzubasteln, dann muss man halt tatsächlich dann sagen, wenn das unter so einem gängigen Standard dann halt ist, dann kann das natürlich auch schon eher schaden, das ist richtig, ne? Dann verliert man Vertrauen. Aber es ist einfach der richtige Weg, Vorlagen, KI-Generatoren, mit denen du halt von weniger Minuten das aufbauen kannst, ja. Wir kooperieren ja zum Beispiel mit den Webseitenersteller Jimdo zusammen. Die haben zum Beispiel auch, wenn du eine Website erstellst, automatisch einen KI-Logo-Generator dann mit dabei. Ja, dann hast du das alles schnell erledigt. Und wenn man da so rangeht, dann hat man da immer ein ausreichend gutes Ergebnis, definitiv.
Genau.
Ja. Bin gespannt, was du mitgebracht hast.
Ich habe ein kleines Quiz für dich mitgebracht. Oh. Und zwar, in der letzten Folge mit Annika ist eine Frage so zentral gewesen, und zwar, dass ein das Umfeld immer damit konfrontiert, dass es ja normal ist, im Beruf ein bisschen zu leiden. Ne? Also, dass man im Beruf einfach, es ist ja Arbeit, ne? Das heißt, man hat auch Hürden zu meistern, es ist manchmal schwer, es macht manchmal keinen Spaß. Und wie erkenne ich denn dann, wenn man davon ausgeht, dass es so ist, dass es im Prinzip nicht mehr normal ist, wie ich leide? Weil Annika hat ganz viel darüber berichtet. Sie hat damals ihrem Umfeld erzählt, ja, das ist richtig schlimm, wie ich mich fühle. Und das Umfeld hat es so abgetan mit, ach komm, in jedem Beruf ist es ein bisschen schwer. Ne? Mhm. Und ich bin mir sicher, viele, die zuhören, die fragen sich auch, ja, okay, ist es bei mir jetzt nur ein bisschen schwer oder ist es wirklich schlimmer als normal? Und ich habe mich dann auf die Suche begeben, um irgendwie objektive Standards zu finden, wie viel Leid in einem Beruf eigentlich normal ist, sodass man ja für sich das vielleicht besser beantworten kann und zu klären kann. Und bin auf etwas gestoßen, das nennt sich den Work Happiness Report 2024, also eine Glücksstudie im Zusammenhang mit Arbeit. Mhm. Und die Studie habe ich mir mal angeschaut, und da würde ich einfach ein paar Schätzfragen zu stellen und mal gucken, ob du so richtig oder falsch liegst.
Oha, du bist ja gemein. Okay.
Mhm. Die glücklichsten Branchen, was denkst du, sind die glücklichsten Branchen derzeit, in denen man so arbeiten kann?
Boah, die glücklichsten Branchen, das ist schwer, finde ich. Die glücklichsten, als Angestellter, ja?
Als Angestellter, ja.
Die glücklichsten Branchen als Angestellter. Die glücklichsten Branchen würde ich jetzt, also vielleicht IT-Branchen, obwohl ich da auch nicht so richtig hinterstehen würde jetzt, aber alles, was so Pflege angeht, Maschinenbau, was so Produktion angeht, was Hotellerie angeht, was gewisse Startups angeht, keine Ahnung. IT?
Es ist tatsächlich IT. Die IT-Tech-Branche. Yes! Ist die glücklichste Branche laut dieser Studie. Da muss man aber gleich auch schon ein bisschen aufpassen, weil ich gucke bei Studien auch immer, wer finanziert eigentlich diese Studien. Und diese Studie ist tatsächlich von so einem Projektmanagement-Tool finanziert. Also sowas wie Asana, Trello oder ClickUp. Und das ist natürlich sind Tools in diesen Branchen auch unterwegs. Und so, deswegen muss man das Ergebnis vielleicht ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber zumindest gibt die Studie an, objektiv zu sein. Es wurden 1000 Menschen befragt aus verschiedensten Branchen, und innerhalb der Tech-Branche geben die Menschen an, am glücklichsten zu sein.
Ich meine, man kann es zumindest insofern ein bisschen erklären. Ich meine, wir sind in einer absoluten digitalen Revolution, ja, also die ganze Arbeitswelt ändert sich, ne? Und dass da natürlich auch im ganzen E-Learning-Bereich Tools, Anwendungen, Dienstleistungsanwendungen, technische, also das kann ich mir schon vorstellen, dass da auch viele arbeiten, die da echt Bock drauf haben und dass das Spaß macht, an diesen ganzen Themen zu arbeiten, kann ich mir natürlich schon vorstellen. Aber es hängt natürlich auch immer ein bisschen am Arbeitgeber und von den Arbeitsbedingungen ab, natürlich, ne, im Detail.
Ja, genau. So. Spannend, okay. Auf Platz 2 ist tatsächlich die Branche, in der wir beide arbeiten. Das heißt, die Beratungsbranche ist auf Platz 2 der glücklichsten Branchen. Finde ich auch richtig, richtig spannend. Und die schlechtesten Branchen, finde ich, sind wenig überraschend. Die sind tatsächlich in den Bereichen Gesundheit, Finanzen und die Kreativbranche ist auf dem letzten Platz. Nee, stimmt gar nicht. Ja. Auf dem letzten Platz ist Gesundheit und die Kreativbranche kurz davor, genau. Also Musiker, Künstler, Veranstaltungsbereich, diese Branchen sind da wohl eher abgeschlagen.
Interessant, aber hätte ich jetzt fast gar nicht gedacht. Stimmt, die Kreativ... Ja, okay, abgefahren.
Mhm. Also spannend. Wenn man vielleicht so Überschriften finden wollen würde, dann sind die Branchen eher unglücklich, die so ein bisschen konventionellere, ältere Muster haben, ne, wo alles so ein bisschen traditioneller vor sich geht tatsächlich. Das heißt, wenn du dich jetzt in einer dieser Branchen wiedererkennst da draußen, dann merkst du vielleicht auch schon, okay, das sind vielleicht Branchen, in denen Menschen grundsätzlich weniger glücklich sind. Das heißt, es ist vielleicht nicht normal, wie ich mich fühle im Vergleich so zum Schnitt von anderen und ich muss hier vielleicht mehr in Kauf nehmen für vielleicht die Entlohnung, die ich bekomme oder so an Glückseinbußen. Was ja auch immer schwer ist, ne, über Glück zu sprechen, weil es sich halt so schwer nummerieren oder beziffern lässt. Aber spannend finde ich die Frage da im Zusammenhang mit Glück, ne? Was denkst du, wie viel Prozent aller dieser 1000 Befragten würden einen Teil ihres Gehaltes abgeben, um glücklicher zu sein im Beruf? Also würden praktisch Glück gegen Geld eintauschen?
Da würde ich sagen, das ist eine spannende Frage. Da habe ich für beide Seiten so Argumente. Aber ich würde tendenziell sagen, dazu müsste man eigentlich wissen, wie so der Gesamtindex aussieht, so von Zufriedenheit, ne? So in Jobs, so aller Branchen. Aber ich sage jetzt einfach mal 73%.
Alter!
Voll daneben.
Es sind genau 73%. Was geht mit dir ab?
What wirklich the fuck?
Es sind genau 73% würden also einen Teil ihres Gehaltes für mehr Glück im Beruf abgeben.
Ich bin Medium, glaube ich. Aber jetzt mal für die Hörer, es ist wirklich so, wir bereiten da solche Themen jeder für sich vor und ich kann nicht sehen, was Murphy vorbereitet und es war jetzt wirklich einfach Glück, glaube ich. Aber ich hätte jetzt so zwischen 70% und 80% hätte ich schon gedacht, so, ne?
Ja, krass.
Kam mir irgendwie gerade, 73. Ich bin selbst erschrocken gerade über meine Fähigkeiten.
Geil. In der Studie wurde so ein Mittelwert ermittelt und das wurde dann eingeteilt in, irgendwann wurde die Grenze gezogen, ab diesem Mittelwert bist du unglücklich und ab diesem Mittelwert bist du glücklich. Also man hat einfach eine Trennung gezogen, eine künstliche und gesagt, die eine Hälfte ist glücklich, also es ist nicht genau die Hälfte, aber der eine Teil ist glücklich und die anderen sind unglücklich. Und dann hat man praktisch gewisse Aussagen hingebracht und dann eben eingeteilt. Also eine Aussage ist, ich bringe oft innovative Ideen ein und setze kreative Lösungen um. Und meine Frage wäre, wie viel Prozent der Glücklichen stimmen dieser Aussage zu, beziehungsweise auf wie viele der Glücklichen trifft diese Aussage zu? Ich bringe oft innovative Ideen ein und setze kreative Lösungen um.
Also wie ist jetzt die, also wie viel, also welcher Skala muss ich antworten?
Genau, wie viel Prozent der Glücklichen?
Also einfach Prozent bis, okay.
Genau.
Da würde ich jetzt eher weniger sagen. Da würde ich so sagen, ja, obwohl das ist natürlich auch, hängt natürlich auch vom Glück ab, würde ich sagen, dass die Leute auch Entscheidungen treffen können. Aber ich wage mich jetzt trotzdem mal eher in der untere Zahl 48.
48, das wäre eher so der Bereich, den die Unglücklichen angeben würden.
Okay.
Die Glücklichen tatsächlich zu 80%.
Krass.
Das heißt, daran sieht man auch, was für eine riesige Rolle das spielt. Ne? Ist jetzt vielleicht wenig überraschend, aber Leute, die innovativer und kreativer in ihrem Beruf sind, die sind dementsprechend glücklicher im Beruf. Mhm. Und Leute, die nicht die Möglichkeit haben, kreativ zu sein, bei denen ist es nicht so. Ähnlich ist es übrigens, was das Engagement angeht. Also 91% der Glücklichen im Beruf geben an, dass sie mega engagiert sind im Beruf. Und ja. Nur 58% der Unglücklichen geben an, dass sie mega engagiert sind im Beruf. Ne? Mhm. Also eine riesen Diskrepanz, auch was das tatsächliche Engagement angeht.
Mhm. Super interessant. Mhm.
Genau, und dann ist auch noch super spannend, ne, dass es natürlich auch Fragen zur Vier-Tage-Woche gibt und zur Trennung von Work-Life und Work-Life-Balance und dass tatsächlich auch die Leute glücklicher sind, die die Vier-Tage-Woche haben können, die Option darauf haben, die mehr Flexibilität haben können. Und das ist so grundsätzlich der Trend, auch im Vergleich zu den Studien der Vorjahre, dass umso flexibler die Arbeitssituation ist, desto glücklicher sind die Leute. Ja. Und das finde ich einen spannenden Punkt, ne, wo man für sich auch vielleicht ein bisschen feststellen kann, ist mein Job eigentlich noch flexibel genug für mich, weil offensichtlich geht der Trend auf dem Arbeitsmarkt dahin zu mehr Flexibilität und die Glücklichen im Beruf geben an eben, dass sie aufgrund dieser Flexibilität eben glücklich sind und das zeigt, finde ich, diese Studie auch ganz gut. Unter anderem auch Verantwortung, ne? Also 92% der Glücklichen geben an, dass sie einen klar definierten Verantwortungsbereich haben mit klaren Zielen und eigene Entscheidungen treffen können, ohne dass ihnen da jemand dauernd auf die Finger guckt. Und es sind nur 68% der Unglücklichen. Also hier ist auch nochmal ein großer Unterschied.
Das ist, glaube ich, auch das, was man ja so mitbekommen hat, was auch Corona letztendlich natürlich so ein bisschen mit sich gebracht hat. Dass die, also so Homeoffice, ne, Remote-Arbeiten, dass das natürlich was ist, was extrem natürlich erzwungenermaßen dann natürlich erstmal so ablaufen musste. Das wollte natürlich keiner und das war natürlich sehr belastend. Aber ich glaube, danach haben das dann viele wertgeschätzt, natürlich auch dann Möglichkeiten zu haben, auch remote weiter zu arbeiten. Ne? Gerade Leute, Familien, Menschen, ne? Und ich glaube, die wissen das dann schon sehr zu schätzen. Und allgemein kann man ja schon vom Trend erkennen, ja, die Welt ist flexibler geworden, ne? Dieser 9-to-5-Job, der ist halt für viele einfach nicht mehr so gut machbar, ne? Die Leute wollen Flexibilität haben, die wollen flexible Arbeitszeiten haben, sie wollen auch mal remote arbeiten und um das Arbeit in irgendeiner Form auch besser, ja, mit dem eigenen Leben letztendlich vereinbar und handelbarer ist. Und ich glaube, das ist das auch eine Anforderung an die Jobs, ne? Und an Arbeitgeber, ja.
Ich hätte noch zwei abschließende Fragen, die ich noch spannend finde, gerade weil ich auch weiß, dass die dich interessieren, habe ich die rausgesucht. Und zwar, was denkst du, wer nutzt häufiger KI im Arbeitsalltag? Die Glücklichen oder die Unglücklichen?
Boah. Wer mehr KI benutzt im Berufsalltag, ja. Die Glücklichen oder die Unglücklichen?
Ja.
Das ist aber eine gemeine Frage. Die Frage klingt schon so doof, dass ich jetzt sagen muss, die Unglücklichen. Obwohl ich daran, also die Unglücklichen.
Ja, es sind tatsächlich die Glücklichen.
Ja, okay. Also jetzt habe ich nur geantwortet, weil die Frage jetzt schon so kam. Ja, okay, klar. Also das sind ja dann wieder die Entscheidungen, die Prozesse verbessern, die Suchen nach, lösen, ne, die den als Assistenten dann so verstehen, Fortschritt, ja, okay, alles klar. Also, ja, habe ich mich ein bisschen leiten lassen.
Ja, war aber auch fies gestellt, also muss zugeben, da war auch die Absicht da, dich auf jeden Fall reinzulegen. Und ja, also grundsätzlich, genau wie du gesagt hast, ne, die Studie hat dann auch rausgearbeitet, dass eben KI durchaus vor allem die Arbeit abnimmt, die lästig ist, die bürokratischer Natur ist und dementsprechend, dass sich da ein Zusammenhang herstellen lässt. Und genauso ist es auch, was das Etablieren von Teamkultur angeht. Also da ist ein Riesenunterschied. Also umso mehr Führungskräfte im Prinzip engagiert sind, eine Teamkultur zu etablieren und ein Teamgefüge, desto glücklicher sind die Mitarbeitenden. Also man kann festhalten, ich finde, die Ergebnisse von diesen Reports sind eindeutig Flexibilität, Progressivität, Digitalisierung, Teamkultur und auch, ne, Abbau von Hierarchien. Das heißt, wenn du jetzt in einem Beschäftigungsverhältnis bist, was noch super analog arbeitet, wo der Chef eher super hierarchisch drauf ist, ein Tyrann ist, und so weiter, dann ist es nicht verwunderlich, warum du unglücklich im Beruf bist, und dann würde ich das jetzt nicht als normal begreifen, sondern dann würde ich sagen, okay, wenn du in so einem Beschäftigungsverhältnis bist und super unzufrieden bist, dann lässt sich da schon eine objektive Tendenz annehmen, ne, dass das halt so ist, ne?
Mhm. Ja, ich wollte nämlich auch nochmal zurück zu dieser Eingangsfrage bekommen. Studien sind super, ich finde das total spannend, aber es ist am Ende dann doch so individuell, dass man am Ende sagen muss, wenn der Leidensdruck ein gewisses Maß überschritten hat, dann ist es für einen halt nicht mehr normal.
Mhm.
Was genau. Vielleicht für Person X objektiv gesehen vielleicht normal oder okay wäre, aber wenn es für dich halt nicht mehr ertragbar ist, aus irgendwelchen Gründen, und wenn man halt nun mal irgendwie eine Scanner-Persönlichkeit ist, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ne? die immer neuen Input braucht in Themen, wenn man besonders eine Hypersensibilität hat und bestimmte schlechte Führung irgendwie aufsaugt oder whatever. Das ist halt so individuell, so viele Jobs es gibt, so viele Menschen es gibt. Wenn der Leidensdruck ein gewisses Maß übersteigt, dann ist es halt für denjenigen persönlich halt nicht mehr normal, und dann muss man halt gucken, dass man das ändert. Ne?
Ja, und das lässt sich dennoch auch in dieser Studie eine spannende Tendenz zum Thema Schmerzensgeld ableiten, weil zum Beispiel 2022 war es noch so, dass 63% angegeben haben, sie würden auf kein Gehalt verzichten für mehr Arbeitsglück. Das heißt, das Gehalt hatte einen viel höheren Stellenwert als dieser Wert Arbeitsglück noch 2022. 2024 sind es nur 23%, also ein Riesenunterschied. Ne? Mhm. Das heißt, nur 23% würden praktisch kein Gehalt für mehr Arbeitsglück eintauschen. Und im Gegenzug würden heute, 2024, 27% mehr als ein Viertel ihres Gehaltes für mehr Arbeitsglück eintauschen. Und es waren 2022 nur 16%, die mehr als ein Viertel. Also schon eine große Veränderung innerhalb von 2 Jahren, was den Stellenwert von Schmerzensgeldgehalt in Bezug auf Arbeitsglück. Das heißt, die Leute scheinen immer mehr zu entkoppeln, dieses Thema Glück, Geld im Beruf. Ne? Mhm. Viele sind bereit, in Kauf zu nehmen, weniger zu verdienen, um einfach glücklicher zu sein im Beruf.
Deswegen funktioniert das ja auch bei den Lehrkräften immer weniger. Ne? Die Sicherheit und das Geld ist nicht mehr am Ende, also es wird immer weniger das ausschlaggebende Argument, sondern wenn es am Ende einen fertig macht, dann macht es halt einen fertig. Dann nützt dir halt auch die Sicherheit und das Geld dann wenig. Ne? Ja. Da kann man natürlich immer sagen, gut, ich bin abgesichert und Versicherung und Krankenversicherung, aber ganz ehrlich, wer strebt das denn an, am Ende dienstunfähig und kaputt zu sein? Man will ja noch irgendwie, also ich habe schon noch vor, wenn ich in Rente bin oder halt aufhöre als Unternehmer, dann hätte ich schon noch Bock, irgendwie mobil zu sein und noch klar zu sein und fit genug zu sein, um am Ende dann auch noch irgendwas zu erleben, Urlaube zu planen, zu unternehmen. Also es wäre halt da keiner Lust, nur kaputt und am Arsch zu sein, aber einfach nur versichert zu sein. Also ich zumindest nicht.
Na, ja, genau.
Da wird das Leben dann doch zu schade. Spannend. Sehr schön. Ja. Haut der richtig Studien hier raus, der Herr.
Ja, ich dachte, ich hatte mal Bock. Also schaut euch das sehr gerne gut. Mal an. Ich verlinke das in den Shownotes. Kann man sich kostenlos drunter laden. Die ist natürlich auch sehr schön aufbereitet, die Studie, sehr mit vielen Grafiken und so weiter. Also macht auch Spaß, sich das einfach mal durchzulesen und durchzugucken. Wie gesagt, bisschen mit dem Vorbehalt, dass da natürlich auch, dass die entsprechend querfinanziert ist. Das muss man immer dann mit berücksichtigen, dass hier natürlich die Tech-Branche super wegkommt und dass hier natürlich flexible Arbeitsformen super wegkommen bei einer Software, die natürlich diese Arbeitsformen benötigt, um Einsatz zu finden. Und natürlich gehen die mit dieser Studie dann auch ihre Software bewerben und gehen da zu Arbeitgebern und sagen, hey, gestaltet doch euer Unternehmen so, dann sind Leute glücklicher und am besten mit unserer Software, ne? Also das so als kleiner. Ja. Aber ich finde trotzdem, ne, wenn man 1000 Menschen befragt, irgendwie so Ergebnisse zu haben, das finde ich dann trotzdem schon eine Aussagekraft. Und es deckt sich mit meinem subjektiven Eindruck, den ich so habe die vergangenen 2 Jahre, den ich mit meinen Beobachtungen sowohl mit unseren Kunden als auch so allgemein der Arbeitswelt auf LinkedIn so gemacht habe. Ne?
Gut.
Alright.
Kommen wir zum Hauptthema. Gehen wir ins
Eingemachte.
Gehen wir ins Eingemachte. Five Facts. Was haben wir heute?
Genau, wir haben fünf Dinge, die eigentlich jeder erledigen muss, um sich Selbstständiger oder Selbstständige nennen zu dürfen. Natürlich wird einem dieser Titel nie verliehen. Das wäre auch eigentlich geil, ne? Wenn man mal so eine handfeste Urkunde hätte, so jetzt sind sie offiziell.
Jetzt sind sie
eine
offiziell.
Staatliche Urkunde oder so. Jetzt sind sie offiziell selbst. Aber ich finde, das macht es auch so schwer zu greifen, ne? Weil du halt, hast du deinen Arbeitsbeginn oder ab dem ersten bist du halt, keine Ahnung, Kfz-Mechaniker bei ATU oder so. Das hast du ja in der Selbstständigkeit nicht so wirklich. Also dieses hundertprozentige Startdatum für dich mental. Zumindest genau, war es bei mir nicht
formell
so.
Formell schon, ne?
Ja.
Aber so vom Gefühl her, ne, wenn man auch mit dem Thema so einsteigt, genau, da ist das Formelle dann nur noch so ein bürokratischer, formeller Schritt, aber da hast du schon recht, ja. Aber formell natürlich gibt man natürlich ein Datum an, ne? Ja, also fünf Schritte. Vielleicht vorweg gesagt, das soll jetzt keine Checkliste sein, Schritt für Schritt, wie man sich selbstständig macht, denn das kriegen wir tatsächlich mit den fünf Schritten nicht hin.
Genau, es geht mehr darum, dass man so paar Dinge sieht, ja, ne, die man erledigen muss. Sich alle Dinge so richtig mit Checkliste und so weiter, das machen wir auch mit unseren Kundinnen und Kunden, aber das würde an dieser Stelle komplett ausarten. Das heißt, einfach nur mal einen kleinen Eindruck zu vermitteln, was jeder erledigen muss. Fünf Dinge, Frank. Du hast das erste am Start, ne?
Genau. Also auf Punkt 1 haben wir, naja, man muss das Vorhaben für sich natürlich in irgendeiner Form klären. Was mache ich da genau? Und welche Rechtsform wähle ich entsprechend zu meinem Vorhaben? Bestimmte Geschäftsmodelle bedürfen halt entsprechende Rechtsformen. Ich sage jetzt mal die Hauptrechtsform ja von vielen, die so ins Business einsteigen, sind ja sehr viele Einzelunternehmer, auch unsere Kunden, ja, auch unsere Kunden, auf die wir uns weitestgehend auch spezialisiert haben, sind häufig kleinere Gewerbetreibende beziehungsweise Einzelunternehmer, Freiberufler, Gewerbetreibende. Und dort ist es so, dass man da natürlich dann erstmal klären muss, ja, was ist denn genau für mich die richtige Rechtsform? Da machen wir auch nochmal eine Podcast-Folge zu dem Thema, ist eigentlich die GmbH immer das einzig Richtige, so als Rechtsform, ne? Also Rechtsformen sind dann halt ist ein Einzelunternehmen oder eine GbR oder eine GmbH oder sowas, ne? Das sind halt Rechtsformen. Und wir reden heute vor allen Dingen über die Selbstständigen, Freiberufler, Gewerbetreibenden, die halt jetzt nicht eine GmbH, ein Unternehmen oder so halt anmelden. Und also das muss ich jetzt erstmal für mich klären, ne? Also was habe ich für ein Vorhaben? Was habe ich für ein Geschäftsmodell und welche entsprechende Rechtsform passt dazu? Das ist erstmal so das, was man am Anfang auf jeden Fall für sich mal machen sollte. Und je nach Rechtsform wäre dann der Punkt 2 am Start.
Genau, Schritt 2, du musst, ne, entweder wenn du Gewerbetreibender bist, das musst du natürlich auch klären, bin ich Gewerbetreibender oder Freiberuflicher, musst du entweder dein Gewerbe bei der Gemeinde anmelden oder den Fragebogen, und das ist so das Klassische, was man kennt. Für die meisten ist das so der Marker des Beginns der Selbstständigkeit, dass man den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung beim Finanzamt abgegeben hat. Ich weiß nur, dass es bei mir so war. Bei mir war so das Erhalten der Steuernummer vom Finanzamt, das war so für mich so ein bisschen, okay, jetzt kann's losgehen, weil du gibst diesen Fragebogen eben ab. Das ist auch wirklich nicht so schwer auszufüllen, und inzwischen geht das alles online. Als ich angefangen habe, da gab es die Option auch schon, aber die Finanzämter kamen damit noch nicht so gut klar. Inzwischen sind die da auch ein bisschen besser aufgestellt. Ich glaube, inzwischen geht es sogar nur noch online über Elster, dass du diesen Fragebogen abgibst und dann erhältst du letztendlich deine Steuernummer, die du auf all deinen Rechnungen angeben musst. Das heißt, du kannst überhaupt erst Rechnungen schreiben, wenn du diesen Fragebogen abgegeben hast und dementsprechend deine Steuernummer vom Finanzamt bekommen hast.
Genau. Wenn man geklärt hat, ob man ein Gewerbe anmelden muss oder ob man zu den freien Berufen zählt. Da gibt es Listen im Internet, auch von der IHK, kann man halt schauen, bin ich ein Freiberufler? Also es gibt ja definitiv freie Berufe, sowas zum Beispiel wie Ärzte, Steuerberater, Unternehmensberater, Wirtschaftsprüfer, und es gibt verschiedene Unternehmensgruppen, die sind per se Freiberufler. wenn man bestimmte Produkte verkauft im Onlineshop und so weiter, Ware herstellt, dann hat man häufig ein Gewerbe. Und je nachdem, also was man da so hat, muss man also ein Gewerbe anmelden oder ist halt nur Freiberufler. Und da gilt es halt, das Gewerbe muss als erstes angemeldet werden für diejenigen, die ein Gewerbe anmelden müssen. Und dann sollte es eigentlich so sein, dass das Gewerbeamt das Finanzamt automatisch informiert über die Gewerbeanmeldung und dann hat man früher den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung bekommen. Das ist aber halt jetzt nicht mehr genau so, wie du sagtest, weil das wird jetzt häufig elektronisch über diese Schnittstelle Elster gemacht. Hat vielleicht schon mal der eine oder andere gehört. Also es ist so ein bisschen die digitale Schnittstelle zum Finanzamt. Und also da würde ich mich nicht darauf verlassen, dass man da also eine Info bekommt, sondern der Schritt wäre also erstmal Gewerbeanmeldung. Und dann wäre der zweite Schritt, sich bei Elster anzumelden, was auch tatsächlich ein paar Tage dauert, weil man da auch einen Brief kriegt mit einem PIN-Code und so weiter. Also es geht nicht alles so rein online. Das braucht ein paar Tage. Und dann kann man dort den jeweiligen entsprechenden richtigen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung sich raussuchen und ausfüllen. Ne, das wäre der Schritt. Wenn ich jetzt nur Freiberufler bin, dann fällt diese Gewerbeanmeldung weg. Dann gehe ich also gleich den Schritt hin, zum Beispiel Elster, wenn ich es digital machen möchte. Man kann das natürlich auch über einen Steuerberater oder so machen, der einem dabei behilflich ist. Und dann geht man also direkt zur Elster, meldet sich an und wählt dann direkt dann den Schritt Fragebogen zur steuerlichen Erfassung.
Da habe ich übrigens einen richtig geilen Hack, um euch viel Leid zu ersparen, dankt mir schon mal. Und zwar wenn ihr euch anmeldet bei Elster, da müsst ihr irgendwann so eine Zertifikatsdatei runterladen. Macht euch davon unbedingt eine Sicherheitskopie auf einen USB-Stick oder eine externe Festplatte, schließt die gut weg. Einfach machen, dankt mir später, weil das ist so zum Kotzen, wenn du diese Scheiße, weil du brauchst die für jedes Login, brauchst du diese Zertifikatsdatei wenn du die verlierst oder irgendwo falsch abgelegt hast, nicht mehr wiederfindest, dann geht dieses ganze Verfahren von vorne los, dann musst du wieder Brief schicken und so weiter und das ist da manchmal so, Steuerangelegenheiten können auch schon mal dringend werden und das ist wirklich wichtig, dass man diese Datei sich gut nochmal irgendwo sichert und woanders ablegt als auf dem eigenen Rechner und auch weiß, wo sie ist.
Sehr guter Tipp, definitiv. Ja, also den Fragebogen auszufüllen, das ist übrigens auch, da gibt es eine Menge Videos, da informieren wir auch unsere Coaches immer, wie man das am besten ausfüllt, da gibt es so ein paar Sachen zu berücksichtigen. Und das wäre nämlich auch der nächste Punkt. In diesem Fragebogen geht es darum, dass man zum Beispiel auch die sogenannte Kleinunternehmerregelung wählen kann. Und das hat nichts mit dem sogenannten Kleinunternehmer zu tun, den übrigens auch das Finanzamt beziehungsweise auch die Gesetzgebung gar nicht kennt. Da will ich jetzt gar nicht darauf hinaus, sondern die Kleinunternehmerregelung meint in dem Fall einfach, dass man erstmal zu einer Umsatzsteuerbefreiung sich entscheiden kann. Und das ist tatsächlich in Deutschland möglich, wenn man unter einem bestimmten Betrag, also an Umsatz liegt pro Jahr, dann kann man tatsächlich das wählen. Aber das Wichtige ist halt, man muss es halt ankreuzen. Das heißt, per se, wenn man da nichts macht, ist man durch den Fragebogen, man nennt das so Umsatzsteuer optiert. Das heißt also, man muss die Umsatzsteuer ausweisen und auch ans Finanzamt abführen. Es sei denn, man klickt dieses Feld an, ich wähle diese Kleinunternehmerregelung, dann gilt die auch erstmal. Und die besagt letztendlich nichts anderes, als dass, wenn ich weiß gar nicht, wie hoch ist die Grenze, 22.500, 22.000.
Also bei der Kleinunternehmerregelung ist es tatsächlich so, dass du im laufenden Jahr weniger als 22.000 Euro Jahresumsatz machen musst und im darauffolgenden Jahr voraussichtlich weniger als 50.000.
Und dann ist es so, dass man halt keine Umsatzsteuer abführen muss. Und das ist tatsächlich sehr spannend und empfehle ich auch häufig vielen Kunden. Also es gibt ein paar Ausnahmen, bei denen ich das nicht empfehle. Aber gerade für viele auch, vielleicht viele Podcast-Hörer ja auch, die zum Beispiel angestellt sind, ein nebenberufliches Business erstmal aufbauen wollen mit kleineren Umsätzen, dann macht das zum Beispiel in vielen Fällen, bei vielen Geschäftsmodellen, wie gesagt, nicht bei allen, macht das bei den meisten aber zumindest Sinn, dann doch so eine kleine Unternehmerregelung zu wählen, weil man natürlich dann erstmal einen Vorteil hat, weil ein Endkunde zum Beispiel, wenn Endkunde ein Kunde ist von demjenigen, braucht natürlich dann die Umsatzsteuer nicht abzuführen, ne? Mhm.
Genau, Nachteil könnte sein, wenn du dich selbstständig machst im B2B-Bereich, also deine Kunden sind Firmen, dann ist es häufig auch aus Prestigegründen nicht so schlau, die Kleinunternehmerregelung zu wählen, weil du dich natürlich outest. Ne? Du siehst natürlich dann auf den Rechnungen, okay, keine Umsatzsteuer ausgewiesen, hat wohl Kleinunternehmerregelung, und du musst es ja auch auf der Rechnung ausweisen. Da schreibst du dann nach Paragraph so und so, muss keine Umsatzsteuer abgeführt werden, und dann sieht natürlich das Unternehmen, dass du halt noch nicht viel Umsatz machst, und das kann auch einfach, macht man einfach nicht aus Prestigegründen, ne, das so offen zu legen, wenn man jetzt mit Firmen arbeitet, da kann es auch nachteilig sein, ne?
Genau. Es gibt noch einen Punkt, also wenn man hohe Investitionskosten hat, wenn man Kredite aufnimmt, hohe Investitionskosten, 100, 150k aufnimmt, viele Investitionen letztendlich hat, Maschinen, Betriebsausstattung und so weiter, dann kann man auch schon mal durchrechnen, ob sich das lohnt, nicht zur Umsatzsteuer zu optieren, weil man dann ja tatsächlich nach Anschaffungskosten die Umsatzsteuer wieder zurückbekommt vom Finanzamt. Da sprechen wir dann schon von, ja, je nachdem, wie viel Investitionen ich tätige, von zigtausend, zehntausenden Euro. Ja. Und das kann sich natürlich dann auch wiederum lohnen, zu überlegen, ob man da nicht zur Umsatzsteuer optiert. Und wie du auch schon sagtest, genau richtig, je nachdem, in welchem Business man tätig ist, B2B-Kundenbereich und so weiter, sieht das schon immer so ein bisschen popelig aus, wenn man da so eine kleine Unternehmerregelung hat. Aber den Endkunden interessiert das nicht, ja, denen ist das auch völlig egal. Also ich bin jetzt, ich mache mich jetzt, was weiß ich, selbstständig als, da jetzt mal, was fällt mir da als erstes ein? Im bestimmten kreativen Bereich, als Therapeut, Coach oder so, und ich habe Endkunden als Kunden, da ist das völlig egal, wenn da unten auf der Rechnung draufsteht, Umsatzsteuer befreit nach Paragraph 19, ja, und weil der Kunde eventuell im Endeffekt vielleicht auch ja einen Preisvorteil hat, ne? Vierter Punkt.
Okay, vierter Schritt, einfach unbedingt machen. Es ist vielleicht nicht unbedingt in jedem Fall krass notwendig, aber ich würde es immer empfehlen, und zwar ein Geschäftskonto eröffnen. Es gibt auch Leute, und ich kenne diese Menschen, die machen das mit ihrem privaten Konto. Bin ich überhaupt nicht der Fan von. Ich finde es total wichtig, dass die Konten getrennt sind und man sich dementsprechend einfach einen besseren Überblick über die Finanzen verschaffen kann, wenn Privat- und Geschäftskonto getrennt sind. Das heißt, unbedingt vierter Schritt ein Geschäftskonto eröffnen und im Idealfall auch gleich dieses Geschäftskonto dann beim Finanzamt angeben. Da hat man es gleich erledigt, hat Geschäft und Privates getrennt, kann sich dementsprechend Gehalt auszahlen auf sein privates Konto und kann halt so viel besser wirtschaften, als wenn man am Ende bei Bilanzen irgendwie das private Eis verrechnen muss mit irgendwas anderem und da filtern muss. Das kann super wirr werden. Dementsprechend Schritt 4, Geschäftskonto eröffnen.
Wir haben, glaube ich, in der vorletzten Folge, ne? In Folge 9?
8.
Nee, 8. In der Folge 8 drüber gesprochen. Vielleicht kann man sich da auch nochmal zum Thema digitale Geschäftskonten, klassische Banken, Filialbanken, vielleicht da nochmal reinhören. Da haben wir auch nochmal so ein paar Infos rausgegeben, wieso unsere Meinung dazu ist. Wichtiger Punkt noch bei Geschäftskonto, also erstmal macht es absolut Sinn, würde ich jedem empfehlen, ein Geschäftskonto zu machen, genau wegen dieser Trennung. Wenn du natürlich ein Einzelunternehmer bist, ist das nicht so gravierend, da kannst du theoretisch ein Konto verwenden. Für die Steuer nachher ist das trotzdem eine Katastrophe. Kein Steuerberater, wenn man Steuer hat, Bock, Kontoauszüge zu sehen, wo dann die Hälfte oder über die Hälfte dann irgendwie private Supermarkteinkäufe sind oder so. Also da hat keiner Bock drauf, das nachher sich anzuschauen. Und es ist so, also viele Banken, Filialbanken zum Beispiel, wie jetzt, ich bin ja zum Beispiel auch bei der Kreissparkasse Köln, die haben das sogar in ihren AGB stehen, dass du ein normales privates, weil die sind ja meistens auch günstiger tatsächlich oder kostenfrei, dass diese nicht als Geschäftskonten verwendet werden dürfen. Mhm. Viele machen das zwar und häufig passiert da auch erstmal nichts. Wenn aber dann, also Sparkassen, bei Volksbank weiß ich nicht, aber ich würde jetzt sagen, mal bei Sparkasse ist das dann genauso, wenn solche Banken das dann rauskriegen, dass diese kostengünstigeren oder kostenlosen als Geschäftskonten verwendet werden, können die sogar im Prinzip so eine Kontokündigung vornehmen. Ne? Also von daher auch aufgepasst, viele Banken verbieten sogar private Konten als Geschäftskonten sogar verwenden. Also da bitte mal drauf achten. Und es macht einfach überhaupt keinen Sinn, das alles zu vermixen. Es macht keinen Sinn, wenn man ein bisschen so... Es gibt kein Argument dazu. Es bringt nur Chaos. Und in der heutigen Zeit kein Geschäftskonto zu eröffnen, es ist einfach kein Hexenwerk. Und gut, wir haben ja schon gesagt, digitale Geschäftskonten haben ein gewisses Risiko, aber es ist einfach doch dann am Ende zu einfach, heutzutage ein Konto zu eröffnen, als es nicht zu tun und dann die ganzen Probleme damit sich zu ziehen. Ja. Point.
Point.
Ausrufezeichen.
Schritt 5.
Ja, sehr schönes Thema. Häufig vergessen. Rentenversicherungspflicht als Selbstständiger. Ja? Ja? Rentenversicherungspflicht. Und es ist tatsächlich auch so, und da bitte ein ganz dickes Ausrufezeichen hinter, man kann auch nebenberuflich tatsächlich rentenversicherungspflichtig sein. Und ich lese jetzt hier nochmal kurz vor, Rentenversicherungspflicht, wer, wie, wo, was. Ich lese das jetzt tatsächlich von der Deutschen Rentenversicherung vor. Handwerker, Künstler, Publizisten, Hebammen und freiberufliche Lehrer, so unterschiedlich ihre Tätigkeiten auch sind, eines haben diese Selbstständigen gemeinsam, sie sind gesetzlich pflichtversichert. Alle anderen Selbstständigen können auf Antrag in der Rentenversicherungspflicht versichert werden. Und das ist jetzt gerade diese Lehrergeschichte, das ist bei Coaching ein ganz großes Problem, weil die Rentenversicherung häufig Coaching als Lehrende ansieht, die Wissen vermitteln. Und die Coaches sehen sich aber eher als Berater, also die im Prinzip zu einer individuellen Entscheidungsfindung hin beraten. Und das ist genau nachher der Streit. Also ist jemand also Wissensvermittler als Coach? Und das ist egal, dass ich kein Lehrer heiße, denen ist das egal, ob du Coach oder Berater heißt. Es geht darum, was machst du de facto? Ja? Und das gerade im Coaching ist das sehr spannend und da gibt es ganz viele Streitfälle, dass die Coaches sagen, ich bin kein Lehrer, ich vermittle kein Wissen, sondern ich berate zu einer individuellen Entscheidungsfindung. Und dass die Rentenversicherung ist ja doch sehr eigen. Die Rentenversicherung, da muss man aufpassen übrigens. Da können wir auch noch mal, könnte man auch nochmal ein eigenes Thema zu machen. Rentenversicherung. Ja. Also auf die Seite, wir bei uns in unseren Kursen haben da auch entsprechende Infos zu, wie man da mit der Rentenversicherung am besten umgeht. Aber habt das auf dem Schirm, dass je nachdem ihr also rentenversicherungspflichtig seid. Und wenn ich dann also nebenberuflich das Ganze mache, kann es trotzdem sein, dass ich für die nebenberufliche selbstständige Tätigkeit rentenversicherungspflichtig bin. Und das geht dann doch häufig flöten, ne?
Ja. Wichtig ist, dieses Thema halt unbedingt für sich zu klären. Ne? Das muss gemacht werden, weil das holt einen ein. Das ist richtig Kohle, die dann plötzlich irgendwann in Forderung steht und die man dann zahlen muss. Also unbedingt dieses Thema für euch klären und am besten nicht bei der Rentenversicherung, sondern bei vielleicht mit einem Anwalt zusammen, weil die Rentenversicherung sagt natürlich immer, dass du rentenversicherungspflichtig bist.
Ja, ne? Genau. Also wir haben schon viel mit dem Fachanwalt zu tun gehabt und wir haben auch eine Empfehlung, also wen das interessiert, gerne auf uns zukommen, anschreiben, Mail schreiben oder auf Instagram uns anschreiben oder wie auch immer. Der sagt immer, wo Rentenversicherung draufsteht, ist Rentenversicherung drin. Die haben eine sehr eingeschränkte, komische Sichtweise und da einfach anrufen und sagen, ich bin der und der und bin ich und hast du nicht, also da muss man aufpassen. Also bitte, bitte, bitte aufpassen. Das ist nicht ganz einfach, die Rentenversicherung, weil das kann unter Umständen sehr teuer sein. Ne? Und man muss aufpassen und das prüfen. Und wenn man da, nur weil man bestimmte Fragen nicht richtig, und das sind ganz komische Fragen in diesem Fragebogen, wenn man die falsch beantwortet, nachher hat man da sein Leben lang horrende Kosten an der Backe, die nicht nötig gewesen wären. Also das muss man prüfen. Wenn man allerdings jetzt Nachhilfelehrer oder Musiklehrer privater ist, dann braucht man nicht drüber reden, das ist, da braucht man nicht drüber diskutieren, da seid ihr rentenversicherungspflichtig. Ne? Kann man allerdings dann auch über die Künstlersozialkasse klären, da gibt es ja nochmal eine extra Kasse dafür. Okay, kommen wir zum letzten Punkt heute.
Tool der Woche. Was hast du in deinem Sack mitgebracht?
Ich habe heute mal mitgebracht, das ist jetzt keine KI, ne, wie man das vielleicht von mir schon fast erwarten könnte, sondern ich habe jetzt mal mitgebracht das Deutsche Patent- und Markenamt, die Webseite. Ja. Und zwar die Markenrecherche des Deutschen Patent- und Markenamts. Warum? Auch wieder gerade aktuell viel in Coachings. Ey, ich habe hier eine Idee, ich habe hier einen Namen, sollte ich mir den schützen lassen? Auch ich habe eine Idee für meine Marke, für mein Unternehmen, für meine Selbstständigkeit, wie auch immer. Und ja, man weiß ja gar nicht, es gibt ja heute schon so viele Namen. Hat nicht vielleicht jemand anders schon vielleicht einen Schutz auf sowas? Und die Markenrecherche des Deutschen Patent- und Markenamts ist frei, kostenfrei, frei zugänglich. Und man recherchiert da tatsächlich in der offiziellen Datenbank drin von allen angemeldeten Marken. Und wir können das ja vielleicht in den Shownotes verlinken, wie man da direkt hinkommt. Und somit kann ich nur jedem raten, der sich selbstständig macht und irgendeinen Firmennamen oder irgendwas sich überlegt, das mal hier einzutippern und danach zu suchen, ob der Name nicht eigentlich schon rechtlich geschützt ist. Es gibt natürlich jetzt verschiedene Schutzrechte, da möchte ich nicht drauf näher eingehen. Wortbildmarken, eine Wortmarke mit unterschiedlichen Schutzrechten und so weiter, ne? Auch internationale Schutzrechte, nationale und so weiter. Also das würde jetzt zu weit gehen, außerdem bin ich kein Anwalt. Aber ich kann nur jedem raten, wenn man einen neuen Firmennamen hat und ist sich unsicher oder möchte mal gucken, ob man da irgendwie mit auf die Füße tritt, dann geht man bitte zur Markenrecherche des Deutschen Patentamts. Warum? Weil mir jetzt letztens gerade jemand gesagt hat im Coaching, ah, er hat jetzt so eine Plattform gefunden, da muss man auch ein bisschen Geld zu zahlen, die nennt sich zum Beispiel Namescore und die prüfen sowas, machen so eine Markenrecherche und so weiter. Aber ganz ehrlich, das kann man halt kostenlos selber machen. Also warum jetzt irgendwie dann so eine Software benutzen, die letztendlich, glaube ich, vermutlich auch so auf so eine Datenbank zurückgreift. Die machen dann noch ein bisschen, ist eine Domain noch frei und ist das im irgendwie Social Media irgendwie vergeben. Aber ganz ehrlich, das Geld kann man sich sparen. Geht man halt, wie gesagt, auf die Seite von DPMA und kann das dann entsprechend recherchieren. Also kein KI-Tool, aber für Gründer doch ein wichtiges Tool und selbst die Anwälte arbeiten mit dieser Seite. Die haben auch ein anderes Tool, was sie verwenden. Aber wenn ein Anwalt recherchiert, verwendet der in der Regel unter anderem auch die Markenrecherche des Deutschen Patent- und Markenamts. Frei, kostenfrei, zugänglich und von daher, warum nicht nutzen und gucken, ne? Als später mal irgendwie eine Abmahnung zu kriegen.
Genau. Link findet ihr in den Shownotes, genau wie auch den Link zu unserer generativen KI IdealGPT, die für euch kostenfreie Geschäftsideen entwirft. Lasst uns wie immer gerne eine nette Bewertung da für den Podcast, sagt's weiter, sprecht mit euren Freunden, die vielleicht unzufrieden sind im Job und empfehlt ihnen gerne unseren Podcast weiter, wird uns super freuen. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge von I Hate My Job. Bis dann, Leute.
Bis dann, ich freue mich. Tschüss.
Tschüss.